Eigentlich sollte es nur ein Urlaub werden. Einfach mal raus aus dem gewohnten Umfeld und die Bachelorarbeit in der Sonne Australiens schreiben. Dazu ein paar tolle Erlebnisse sammeln und Freunde treffen. Mit genau dieser Idee ist Mona nach Australien geflogen. Doch die Situation ändert sich. Nach einigen Tagen im Outback ohne Kontakt zur Außenwelt, ohne Internet, kommt Mona zurück in die Zivilisation und stellt fest, irgendwas stimmt hier nicht.
Das Saarland, Bayern, Niedersachsen und Berlin machen ab Montag Schulen und Kitas dicht. Weitere Länder dürften heute noch folgen. Die Krisenstäbe
breitet sich weltweit immer stärker aus. Notfallpläne nun auch in Frankreich und den USA. In Spanien wurden mehrere Städte abgeriegelt.
Zur Eindämmung der Corona-Epidemie hat Deutschland nun ebenfalls seine Grenzen für den privaten Verkehr geschlossen.
Länder schließen ihre Flughäfen, sogar Grenzen werden dicht gemacht. Mona bekommt in diesem Moment ein ganz ungutes Gefühl. Mehr und mehr möchte sie einfach nur zurück nach Deutschland. Doch das geht plötzlich gar nicht mehr so einfach. Hey, hallo, ganz herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Und plötzlich Krise. Cool, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid. Darüber freue ich mich sehr. Es ist nicht mehr lange bis Ostern. Nächste Woche ist das Osterwochenende und das passt ziemlich gut. Denn die heutige Geschichte spielt in einem ganz ähnlichen Zeitraum 6 Jahre früher. Im März 2020 ist Mona nach Australien gereist. Eigentlich sollte es einfach ein schöner Urlaub mit tollen Erlebnissen werden. Herausgekommen ist eine Geschichte, die Mona auch Jahre später noch prägt. Mona lebt in Köln und ist mittlerweile berufstätig. Damals hat sie gerade ihre Bachelorarbeit geschrieben. Während ihres Urlaubs hat das Coronavirus ihre Situation vor Ort ziemlich umgekrempelt. Wie genau? Das erzählt sie uns in der heutigen Folge. Für die heutige Folge braucht es, glaube ich, keine Inhaltswarnung. Gemessen an dem, was in diesem Podcast sonst so behandelt wird, wirkt sie erstaunlich harmlos. Gerade deswegen lade ich euch aber heute umso mehr ein, euch mit mir zusammen in die Situation zu versetzen. Denn was eigentlich harmlos klingt, ist am Ende nichts anderes als eine Krise. Ich bin Florian D. Weber. Ich freue mich, dass ihr hier reinhört und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim heutigen Gespräch mit Mona. Und plötzlich Krise.
Arg nervös?
Es ist okay.
Du kannst die Kopfhörer auch weglegen.
Nein, alles gut.
Ich fühle mich damit richtig cool. Kannst du sagen, was alle Hörerinnen und Hörer jetzt ja nicht sehen, ist, dass du die Kopfhörer da einfach noch umziehst.
Ja, ist egal.
Und wir uns ja gerade entschieden haben, ohne Kopfhörer aufzuzeichnen. Und jetzt wollte ich dir eigentlich nur das nette Angebot machen, dass du die auch gerne hier auf den Tisch legen kannst.
Dankeschön.
Aber du fühlst dich einfach ein bisschen zu cool damit, ne? Mona, ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Es geht ja heute auch irgendwie um Krise, aber irgendwie um so eine ganz andere Art von Krise, die du erlebt hast, wo, das kann man glaube ich schon vorwegnehmen, die allermeisten erstmal irgendwie sagen würden, naja, ernsthaft, eine richtige Krise ist das ja wohl nicht gewesen, weil du letztendlich irgendwie so ein bisschen gefangen warst im Paradies, oder?
Naja, es ist ja immer eine Frage der Perspektive, auch wie du Krise definierst. Und ich habe mir auch irgendwie erst gedacht, ist das überhaupt auch ein Thema, weil das ja eigentlich auch unterschiedlich oder sich unterscheidet von den Themen, über die du sonst sprichst. Das ist jetzt auch vielleicht kein Fall fürs Kriseninterventionsteam,
Null, ja.
So international, kann man ja vielleicht mal drüber nachdenken. Nee, aber grundsätzlich ging es ja um die Corona-Zeit und ich denke schon, dass viele Personen die Zeit als Krise wahrgenommen haben. Und ja, in gewisser Weise denke ich aber schon, dass das eine besondere Geschichte ist, die es vielleicht, dem einen oder anderen Zuhörer dann doch irgendwie interessiert.
Das ist ja genau der Grund, warum ich auch gesagt habe, dass ich das super gerne ausprobieren möchte, weil du hast es komplett richtig erfasst. Es ist überhaupt nichts, was wir mit dem Kriseninterventionsteam jemals bearbeiten würden. Da geht es immer, und deshalb geht es auch in diesem Podcast ja ganz häufig um Tod, um plötzliche Sterbefälle. Es geht oder ging hier in der Vergangenheit schon um Krankheit. Es ging schon um Suizid und diese ganzen Themen. Und damit hat es alles nichts zu tun, worüber wir gleich sprechen.
Das stimmt.
Aber du hast gerade schon gesagt, es gab die Corona-Zeit und das ist jetzt ein paar Jahre her und ich glaube, es sind auch die allermeisten, die das so wirklich bewusst miterlebt haben, sehr froh, dass es ein paar Jahre her ist und da hat auch, glaube ich, keiner mehr so richtig Bock drauf, dass sowas nochmal passiert und es ist völlig richtig. Also ich erinnere mich damals zum Beispiel noch an den allerersten Lockdown, den es gab. Und Freiburg war, wenn ich das richtig erinnere, damals die erste Stadt, die erste Großstadt zumindest, die ein Betretungsverbot verhängt hat, was ja quasi die Vorstufe zur Ausgangssperre war. Und da hat Freiburg eben dann gesagt, ja, öffentliche Plätze dürft da nicht mehr hin und so weiter. Und ich weiß damals noch, dass ich mich sehr echauffiert habe über diese Art und Weise dieses Vorgehens, so, weil ich an die Leute denken musste, die beispielsweise alleine sind, die in einer Einzimmerwohnung wohnen, die gar nicht groß die Möglichkeit haben, irgendwie auszuweichen. Und ich glaube, in der Zeit haben ganz viele Leute Erfahrungen mit Krisen gemacht. Und das könnte man denken, naja, aber jetzt sitzt Mona hier und wohnt in Köln.
Was will die denn?
Genau, wohnt in Köln normalerweise. Ja, hast du eine Zweizimmerwohnung, glaube ich, ne?
Ja, richtig.
Ja, so, da kann man ja sagen, ja, was will die denn? Ging uns allen gleich.
Naja, ja, damals habe ich da ja gar nicht gewohnt.
Genau, das ist ja gar nicht der Case, den du hattest, nee. Sondern der Folgentitel ist Gefangen im Paradies.
Spannend. Sehr kreativ.
Ja, total. Und ich habe da ja auch schon gedacht, ich möchte genau diese Perspektive mal haben, dass wir einfach auch nochmal so ein bisschen verständlich machen, dass Krise eben weit mehr ist, als es muss immer was mit Tod zu tun haben, es muss immer was mit schwerer Krankheit zu tun haben, sondern, und das hatte ich ganz am Anfang im Intro schon einmal erklärt, Krise ist halt alles, was irgendwie plötzlich kommt, was du nicht planen kannst und was dir aber den Boden unter den Füßen wegzieht. Und jetzt habe ich, glaube ich, einen langen Vorbau gemacht.
Ist ja völlig in Ordnung.
Und jetzt erzähl gerne mal, was dir damals passiert ist, warum die Folge auch Gefangen im Paradies heißt.
Ja, okay. Also ich überlege gerade, wie ich anfange, weil als du gerade gesagt hast, Freiburg war die erste Stadt, die da irgendwie Maßnahmen ergriffen hat, davon habe ich halt überhaupt nichts mitbekommen, weil ich zu der Zeit in Australien war und es war irgendwie absehbar, okay, es passiert hier was, aber ich dachte am Anfang, okay, es ist vielleicht wie die Schweinegrippe und ich hatte vor einigen Monaten davor einen Flug gebucht gehabt nach Australien. Und dachte, ja komm, fliegst du jetzt trotzdem hin, weil warum sollte man sich irgendwie einschränken lassen, dachte ich mir.
Wann bist du geflogen? Also es war noch bevor Corona überhaupt ein großes Thema war,
naja,
richtig?
März, also 2. März war das, glaube ich, 2020.
Bist du geflogen?
Bin ich geflogen.
Ah, also ja, ich glaube, war da waren zumindest schon bevor es ernst wurde, ne? Weil im März wurde es ja dann irgendwann ernster, glaube ich. März 2020, wenn ich das richtig erinnere.
Also die ersten Fälle gab es dann, glaube ich, schon in Deutschland. Mhm, ja. Also da schwappte das langsam so von Kitzbühel, meine ich, Richtung Deutschland. Ja. Da wurde ich auch gefragt von meinen Bekannten, ob ich jetzt wirklich nach Australien fliegen möchte. Aber ich hatte ja den Flug schon gebucht und auch keine Reiserücktrittsversicherung. Also habe ich darin eigentlich gar kein Problem gesehen. Naja, dann war ich erst in Abu Dhabi und Dubai und hatte dann da schon gemerkt, okay, ist schon wenig los und es kommen immer weniger Touristen so in die Länder. Da war ich schon ein bisschen skeptisch, aber habe mir da jetzt auch nicht so viel bei gedacht, weil man war ja schon irgendwie auf dem halben Weg angekommen, sag ich mal. Naja, dann bin ich halt weitergeflogen nach Australien und auch da war es ganz komisch, weil da fing es dann langsam an, du kamst an und alle fragten dich, hast du Symptome? Und wenn du ja gefragt wirst, ob du eine verschnupfte Nase hast, dann bildet man sich das, dass man irgendwie krank ist. Naja, jedenfalls bin ich dann da eingereist und war dann auch bei Freunden und hatte dann auch erstmal eine gute Zeit. Ich hatte aber ursprünglich auch die Idee, dass ich von Cairns weiterfliege nach Perth, also von den Norden zurück oder weiter in den Süden, also in die andere Seite von Australien, die Westküste. Da hatten aber meine Bekannten mir auch schon geraten, lass das besser sein, weil man weiß nicht, ob die Flüge zurückfliegen. Bleib lieber bei uns, wo du ja eigentlich ein sicheres Zuhause hast, sage ich mal so. Da war ich schon so ein bisschen enttäuscht, dass meine Reise jetzt ein bisschen anders verlaufen war, als ich befürchtet hatte oder wollte, weil ich auch gerne mal surfen wollte, weil ich sehr gerne surfe. Jedenfalls hatte ich dann entschieden, okay, ich bleibe in Cairns bei meinen Bekannten und fahre erstmal mit denen ins Outback. Ja, das Problem an der Geschichte war, im Outback hast du halt kein Internet. Mhm. Also sind wir dann mitten in die Pampa gefahren und da war halt nichts los. Also der nächste Supermarkt war 4 Stunden entfernt. Und da hat auch erstmal keiner was von Corona gewusst. Also während in Deutschland dann langsam so ein bisschen die Welt unterging, wo die ersten Hamsterkäufe angefangen haben, ja, war ich dann noch gemütlich im Outback.
War Australien da, das weiß ich einfach gar nicht, hinten dran? So in dieser zeitlichen?
So ein bisschen schon. Es fing auch an, irgendwann hatte ich ja dann auch Internet, war dann in so einer Bar und hab mal geguckt, was so in der Welt passiert.
Noch bevor du im Outback warst?
Ja, oder im Outback war ich dann mal in so einem Pub und da hatte man ein Internet. Und da habe ich schon mitbekommen, dass es die ersten Rückholaktionen aus Amerika gab. Also in Amerika war das schon deutlich schlimmer als in Australien.
Ja, stimmt, da hatte die Regierung Rückholaktionen sogar geplant, ne? Mit den Fliegern, glaube ich, der Bundesregierung sogar.
Ja, ganz stimmt. Genau. Ja, und dann hatte ich da auch mitbekommen, dass verschiedene Länder dicht machen, also die Grenzen geschlossen haben. Unter anderem auch Abu Dhabi und Dubai, über die Länder ich ja eigentlich wieder zurückfliegen wollte. Mhm. Ja, und dann fing es dann doch an, dass ich langsam Panik bekommen habe, weil ich dann nicht wusste, ich wurde auch überhaupt nicht informiert von meinem Reiseveranstalter, dass mein Flug so nicht durchgeführt werden kann. Ja, und dann hatte ich meinen Flug noch umgebucht, auf ein bisschen früher, aber auch nicht auf dann morgen.
Wie lange wärst du denn jetzt, wir sind ja gerade noch im Outback so unterwegs, wie lange wärst du da noch geblieben oder wie lange wärt ihr da noch geblieben?
Ja, was war insgesamt der Plan? Hatte ich die Reise für so 3 Wochen angesehen, aber ich glaube schon so nach einer Woche war das dann mit diesen Schwierigkeiten gekommen.
Okay.
Genau, naja. Ja, aber was blieb mir anderes übrig? Ich dachte dann erstmal, gehen wir besser zurück in die Zivilisation, damit du ein bisschen mitbekommst, was so los ist. Und dann war ich entsetzt, wie das anfing mit den ganzen Hamsterkäufen. Mit
dem ganzen in Australien Toilettenpapier. Auch tatsächlich?
Das ging dann auch in Australien langsam los, ja. Ja, und dann habe ich mich halt gefragt, was ich jetzt mache. Weil, also ich habe verschiedene Bekannte. Die einen meinten, flieg so schnell wie es geht nach Hause oder versuch nach Hause zu kommen. Und die anderen meinten, nee, du weißt nicht, was passiert. Es kann auch sein, dass du nie wieder zurückkommst oder dass du nicht weiterkommst.
In keine Richtung mehr.
Ja, und dass du irgendwo stecken bleibst. Ja. Und bleib besser bei uns und dann beobachten wir das alles weiter. Und du kannst jetzt auch so lange, wie du willst, hier bleiben. Aber es konnte dir ja damals keiner sagen, wie lange du wirklich dann dort bleiben musst.
Ja.
Ich meine, ich weiß nicht, ob der ein oder andere das mitbekommen hat, aber Australien hat ja irgendwann ganz zugemacht.
Ja.
Ja, das war auch dann krass und dann habe ich immer hin und her überlegt, was mache ich jetzt? Und ich habe dann auch angefangen, bei Facebook mich zu informieren, weil da waren ja auch noch andere Betroffene. Und dann habe ich entschieden, okay, ich fliege jetzt oder ich guck mal, was andere machen. Und viele haben sich auf diese Rückholliste gesetzt, habe ich dann auch erstmal gemacht, weil ich dachte, okay, irgendwie kommen Deutsche meistens immer zurück in ihr Land. Das wird sich hoffentlich auch nicht während Corona ändern.
Das heißt aber, ich springe da auch gerade nochmal so ein bisschen rein, um es zu verstehen. Du hast dann mitbekommen irgendwie, oh, krass, okay, es wird schwieriger. Das war dir zu dem Zeitpunkt schon klar. Und dann gab es aber Listen, offizielle Listen, so wie ich das verstehe, von der Bundesregierung, oder wie?
Genau.
Die dann gesagt haben, hey, wenn ihr noch irgendwo seid, tragt euch mal da ein, oder wie?
Genau, also es gab dann auch schon Listen oder Rückholaktionen dann aus Neuseeland. Aber Australien war da halt noch nicht drauf, weil es da irgendwie noch nicht akut genug war, glaube ich. Also ich weiß es nicht genau, wie das eigentlich.
Irgendwie.
Ja, also ich glaube, dann war es auch schon so, dass in Deutschland dann die Schulen dicht gemacht haben.
Das Ach so, weit
dir,
ja, ich weiß
das hättest
nicht
du dir ja niemals als Kind damals vorstellen können, dass die Schule dicht macht. Und da habe ich dann wirklich gedacht, oh Gott, jetzt wird's richtig ernst.
Hast du dir das gedacht tatsächlich in Australien, obwohl du so weit weg warst?
Ja, weil ich ja wusste, ich komme so, wie ich geplant hatte, nicht nach Hause.
Genau, das stand schon fest.
Ja, weil der Flughafen ja dicht war, über den ich fliegen wollte. Mhm. Und ich hatte auch Panik, weil du hast keinen mehr erreicht. Also ich hatte dann meine Bekannte oder die Frau, wo ich die Reise gebucht hatte im Reisebüro, da hatte ich zum Glück eine Ansprechpartnerin, aber die war dann auch teilweise gar nicht mehr erreichbar, weil natürlich dann alle zurück wollten und es konnte dir auch keiner weiterhelfen. Also keiner wusste ja, wie sich die Lage entwickelt. Das war dann schon echt ein bisschen schwierig. Auch mental damit umzugehen.
Weißt du noch, ey, wir gucken ja gleich gerade so auf das Mentale, weil das ist ja genau das, worum es dann auch, glaube ich, im ganz, ganz Wesentlichen geht.
Ja.
Weißt du noch, welche Kriterien haben denn gegolten, dass man Leute zurückholt? Die Situation in Deutschland oder die Situation im jeweiligen Land? Hast du?
Weiß ich leider gar nicht. Weiß ich auch nicht. Naja, und dann hatte ich halt diese 2 unterschiedlichen Perspektiven. Die eine, die meinte, kümmere dich um Rückflug und die andere, die meinte, bleib am besten hier. Und du bist ja total hin und her gerissen, weil so eine Situation hatte man ja einfach noch nie.
Ja.
Ja, was ich dann gemacht habe, ich hatte mich dann informiert und habe dann aber auch mitbekommen, dass weitere Flughäfen dicht waren. Also teilweise konntest du dann noch über Bangkok fliegen, das ging dann aber irgendwann auch nicht mehr. Und da brauchtest du dann teilweise auch schon einen Corona-Test, aber den hatte ja damals noch keiner. Und dann dachte ich mir, wie soll ich da einreisen, wenn ich diesen Corona-Test nicht habe? Ja, aber ich habe dann irgendwie dann doch gedacht, ich möchte jetzt nicht auf unbestimmte Zeit hier festsitzen. Ich hatte zwar zu der Zeit damals meine Bachelorarbeit geschrieben, also vom Beruflichen her hätte das schon gepasst, wenn ich jetzt einfach meine Abschlussarbeit geschrieben hätte. Nur, ja, war mir das dann zu unsicher. Weil man möchte ja irgendwie doch nach Hause.
Naja, zumal du eine Reise geplant hast, die so, sagen wir, 3 Wochen hätte dauern sollen.
Ja.
Und jetzt kommen irgendwie so die Einschläge immer näher und man merkt, ja, irgendwas passt hier schon nicht mehr so, wo man ja, als man losgeflogen ist, wo du noch nicht mit gerechnet hast. Also ja, das war schon Thema und ja, es gab offensichtlich auch schon die ersten Hinweise, hey, flieg doch lieber nicht, aber du hast es ja selbst noch gar nicht so ernst genommen. Mhm. Und ernst genommen jetzt, also auf gar keinen Fall falsch verstehen, nicht im Sinne von, ja, es ist eine Erkältung, gar nicht, aber so Schweinegrippe, Vogelgrippe, diese ganzen Sachen, die man so in seiner Kindheit schon mitbekommen hat, die alle nicht so schlimm waren, wie sie zuerst schienen.
Ja.
Und mit dem Gedanken bist du ja losgeflogen.
Genau.
So, und jetzt sitzt du aber da und merkst, hä, nee, irgendwie nicht. Irgendwie ist es doch anders. Dann standest du irgendwann auf so einer Liste offensichtlich. Du hast dich dann da draufsetzen
lassen. Genau, ich stand auf so einer Liste. Aber in solchen Situationen habe ich dann schon gedacht, ich muss mich um mich selber kümmern.
Ja.
Weil natürlich kannst du warten, bis irgendwas passiert. Aber wie du schon gesagt hast, richtig, ich hatte ja nicht geplant, da jetzt irgendwie ein Jahr zu verbringen, ja, sondern ich hatte ja auch irgendwie das Ziel, auch wieder zurückzufliegen, ja, in naher Zeit. Ja, und dann habe ich mich mal informiert, was ich jetzt mache, aber du hast ja auch dann telefonisch niemanden erreicht. Mhm. Also bin ich dann zum lokalen Flughafen gefahren und habe mich da mal informiert, was ich denn jetzt machen kann. Da konnte mir aber auch keiner so wirklich sagen, wie jetzt die Lage aussieht. Und ich hatte dann mit einigen Personen gesprochen und die meinten eigentlich alle, guck, dass du zu einem internationalen Flughafen kommst, weil auch diese Rückholaktionen, da wärst du halt auch nur eigentlich von einem International Airport eigentlich weitergekommen. Ja. Also habe ich mir so einen Plan überlegt, ich muss irgendwie nach Sydney. Also das ist nicht die Hauptstadt von Australien.
Ich wollte gerade sagen, aber das ist aber fast passiert.
Ja, nein, nein. Aber ich weiß auch gar nicht,
was da den größten Flughafen gibt. Aber es ist so der Hauptanlaufpunkt auf jeden Fall, oder? Also
auf jeden Fall größer als Cairns. Und von da aus fliegen internationale Flüge zurück. Ja, und dann hatte ich dann überlegt und es gab auch noch Optionen. Also es war noch nicht alles dicht. Und dann hatte ich einen Flug gefunden über Japan, Tokio. Mhm. Und da flog dann auch noch was offiziell hin. Also hatte ich dann entschieden, okay, ich versuche jetzt diesen Flug zu buchen. Und als ich ihn gebucht hatte, der aber auch unfassbar teuer war, aber ich dachte, okay, ich zahle jetzt lieber ein bisschen Geld.
Ja, ja,
Geld
klar.
Ist mir irgendwie dann mehr wert als diese Unsicherheit.
Ja,
gucke ich jetzt irgendwie, wie ich dann nach Hause komme. Und aber auch die Wartezeit zwischen der Flugbuchung und dem wirklichen Moment, wo du nach Hause geflogen bist, also zumindest, was auf dem Papier stand, wann dein Rückflugticket gilt. Das war auch eine sehr schwierige Phase der Krise, sag ich mal so.
Ja, erzähl gerne mal, weil was mich jetzt da interessiert ist, am Anfang ist das alles noch so, naja, wird schon gut gehen. Mhm. Kennt, glaube ich, wahrscheinlich auch jede und jeder so. Am Anfang nimmt man es nicht so richtig ernst und denkt schon, okay, irgendwas passiert gerade, aber es geht gut. So, ist schwierig, da jetzt Vergleiche zu machen, aber ich glaube auch, wenn wir an den Tsunami denken beispielsweise, da gibt es auch Videos, wo die Leute noch dastehen und filmen und sagen, boah, guck mal, wie cool und wie groß diese Welle ist. Und das ist eigentlich, finde ich, ein ganz schöner Vergleich, weil am Anfang sieht man, es passiert hier irgendwas und zückt aber vielleicht sogar noch sein Handy und sagt, cool, guck mal, was da kommt. Und jetzt merkst du aber, auch mit den Leuten um dich rum ja plötzlich, boah, irgendwas ist hier gerade völlig anders. Und irgendwas stimmt hier gerade auch nicht mehr. Also packst du, wenn wir nochmal an diesem Strand bleiben, packst deine Kinder, packst dein Zeug und guckst, dass du wegkommst. Jetzt übertragen wir es auf deine Situation. Mhm. Das heißt, du merkst so nach und nach, irgendwas ist komisch. Erinnerst du dich so an diesen ersten Moment, wo du das erste Mal gedacht hast, fuck, ich muss gucken, dass ich hier wegkomme?
Ja, irgendwie war es diese Abgeschiedenheit und dieser Moment, als ich festgestellt habe, ach du Scheiße, die machen hier jetzt alles dicht. Mhm. Weil ich finde, als Deutscher hast du ja eh richtig viele Privilegien.
Ja, total.
Immer in
total.
Dein Land zu kommen.
Ja.
Und als ich dann erfahren habe, die machen gerade die Grenzen dicht, habe ich realisiert, ach du Scheiße, das wird jetzt wirklich ernst. Mhm. So ähnlich, also ich vergleiche das immer mit so einem Moment, dass ich glaube, ich weiß so jetzt ein bisschen, wie die Leute sich damals gefühlt haben, als die Mauer gebaut wurde. Also so krass war es jetzt natürlich nicht.
Ja, klar.
Aber du hast das einfach nicht erwartet, dass das Land, wo du eigentlich immer zurückkommst, auf einmal, also dass es diese Reisefreiheit einfach nicht mehr gab.
Na, weil du es auch, kenne ich aus meiner Kindheit ja auch gar nicht. Du kennst es aus deiner Kindheit gar nicht. Alle, die nach 89 geboren sind, glaube ich, die nie diese Mauer oder sowas miterlebt haben oder die wirklich in Deutschland aufgewachsen sind und Grenzen einfach kaum kennen, können das, glaube ich, schwer nachvollziehen. Also mir fällt es auch schwer, das nachzuvollziehen, weil genau wie du es gesagt hast, du kommst eigentlich immer zurück. Und egal, was passiert, wissen wir auch, wir haben hier eine Bundesregierung, die sich darum kümmert und die auch, wenn die größte Scheiße im Ausland passiert, eigentlich wirklich noch für dich einspringt und sagt, hey, wir sind da, wir haben eine Botschaft und so weiter. Passt schon irgendwie. Und jetzt zum ersten Mal wird diese Sicherheit ja total aufgelöst.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann hatte ich halt beschlossen, dass ich mich jetzt aber nicht zurücklehne und gucke, was passiert, sondern dass ich mich selber drum kümmere, dass ich irgendwie Land gewinne. Und ja, mit der Flugbuchung habe ich ja dann schon so den ersten Schritt gemacht. Aber es konnte dir halt niemand sagen, weil wenn du auf die Flugportale geguckt hast, waren dann auch immer alle, wie nennt man das nochmal, declined, gestrichen. Ja. Ja, genau. Nicht alle natürlich, aber viele waren gestrichen, sodass du die Sicherheit ja auch nicht hattest. Also du hattest einfach gar keine Sicherheit. Und ich hatte natürlich auch immer die Stimmen im Kopf, die gesagt haben, bleib hier. Und ich habe auch das Glück, ich habe eine Tante, die hat mal eine ganze lange Zeit in Japan gewohnt. Und dann hatte ich sie kontaktiert und mal gefragt, hast du zufällig noch jemanden Bekannten, der in Tokio wohnt, falls ich irgendwie in Tokio strande, dass ich da irgendwie jemanden habe, wo ich zur Not irgendwie unterkommen kann. Hatte sie zwar, aber das Problem war auch, Japan wurde dann natürlich auch strenger und ich hatte dann einfach versucht, in dieser Unsicherheit mir ein Sicherheitsnetz aufzubauen. Also hatte ich dann quasi mehr oder weniger diesen Bekannten, den ich gar nicht kannte, in Tokio, wo ich dachte, okay, wenn ich da strande, dann habe ich zumindest da jemanden. Ich war damals bei einer Gastfamilie und die Mutter von meinem Gastvater, die wohnte in Sydney. Da dachte ich dann auch, okay, falls du in Sydney strandest, kannst du zur Not, auch wenn ich die Person auch nicht kannte, da irgendwie hin, weil... Das war vielleicht der zweite Moment, du hast eben gefragt nach diesen Momenten, wo ich dann realisiert habe, uiuiui, das wird ernst. Ich bin dann erstmal nach Cairns zu diesem Flughafen gefahren, weil du hast ja telefonisch keinen erreicht und sah da einfach viele weinende junge Frauen in meinem Alter, die total verzweifelt am Flughafen waren und die total nicht wussten, was sie jetzt machen sollen. Und dann war ich schon glücklich, dass ich da Leute kannte, wo ich dann zur Not hätte bleiben können. Das hat mich dann nochmal bestärkt, okay, ich kann, auch wenn das eine Krisensituation ist, dankbar sein, dass ich hier Menschen kenne und nicht alleine aufgeschmissen hier in diesem Teil der Erde festsitze.
Hast du es da als Krisensituation schon wahrgenommen? Also hat sich es danach schon angefühlt auch? Hast du gemerkt, scheiße, weit weg von jeder Komfortzone?
Ja, schon. Auch als ich diesen Flug gebucht hatte, das habe ich dann auch am Flughafen selber gemacht. Alle paar Minuten hat sich das aktualisiert und viele Flüge waren dann schon weg, also weil sie schon ausgebucht waren. Und dann dachte ich so, okay, jetzt oder nie. Entweder buchst du jetzt oder du bleibst hier jetzt für eine unbestimmte Zeit. Ja, also das war auch, glaube ich, ein krasser Krisenmoment, wo ich aber auch gelernt habe, irgendwie mit umzugehen, weil in irgendeinem Punkt, glaube ich, in der Krise musst du dann auch eine Entscheidung treffen.
Naja, das finde ich jetzt eine echt spannende Sache, weil ich mich gerade so versuche reinzuversetzen und mich frage, wie wäre ich damit umgegangen? Und ich kann dir ganz genau sagen, dass ich panisch geworden wäre. Ziemlich sicher wäre ich panisch geworden, wenn du siehst, du aktualisierst diese Seite von, sagen wir mal, Japan Airlines oder was auch immer, ist ja scheißegal, aber du aktualisierst die Seite, Flug weg, Flug weg, Flug weg, Flug weg. So, das heißt, ich wäre ziemlich sicher panisch geworden und hätte versucht, noch eben diesen einen dann zu bekommen. Jetzt weiß ich aber zumindest von mir auch sehr, sehr gut in der Panik, dass ich hektisch bin und hektisch agiere, Dinge vergesse, Sachen nicht mehr sehr genau mache. Und für mich wäre das eine unfassbare Stresssituation gewesen. Also da wäre es mir schon schwer gefallen, noch irgendwie rational zu bleiben und zu sagen, Flo, einen Schritt nach dem anderen, buch jetzt diesen Flug, so, das wäre mir schon schwer gefallen. Also für mich wäre das schon eine Situation gewesen, wo ich, glaube ich, absolut panisch geworden wäre.
Ja, also ich bin auch selber überrascht, dass ich das dann irgendwie hinbekommen habe. Es war aber auch so, ich weiß nicht, ich bin irgendwie auch ein Mensch, mir hilft es dann auch, irgendwie zu wissen, ich bin ja nicht alleine. Also ich dachte dann an die eine, die da geweint hat, so, klar, mir geht's irgendwie besser als ihr. Das hat mir irgendwie ein bisschen Sicherheit gegeben. Das klingt vielleicht blöd. Aber
schön am Leid der anderen hochgezogen. Das ist super.
Richtig gemein. Nein, aber das fand ich irgendwie so, man vergleicht sich dann irgendwie doch und denkt so, okay, anderen geht es irgendwie noch schlimmer. Und ich hatte ja meine Gastmutter dabei, ja. Also die hat mir ja dann auch irgendwie geholfen und die hat mir auch ein bisschen Stabilität gegeben. Oder auch von meinen anderen Bekannten, dass die meinten, ich könnte zur Not da für immer, also nicht für immer wohnen. Also man hat ja natürlich nicht gehofft, dass das für immer geht, klar. Aber ich glaube, das hat mir irgendwie so ein bisschen Sicherheit gegeben. Und ich hatte erst einen Flug gesehen, der war unfassbar teuer, also das hätte ich habe kurz überlegt, ob ich den buche, aber dann hätte ich meine ganzen Ersparnisse aufgebraucht.
Oh, krass, okay.
Und diesen Schritt war ich dann nicht bereit zu tun.
Ja.
Und dann den zweiten, den ich dann gefunden hatte, der war dann so das wie geringere Übel vielleicht. Also
zwischen hierbleiben und halt Geld opfern, quasi genau. Geld verbrennen, ja, muss man schon auch ein bisschen sagen.
Das hat mir dann vielleicht irgendwie so ein bisschen den Weg erleichtert, diese Entscheidung dann zu treffen.
Ich finde die Perspektive, die du gerade da reinbringst, auch nochmal wirklich interessant, um das nochmal so verständlich zu machen, weil wir lachen jetzt natürlich hier auch und ich möchte es schon auch nochmal einordnen. Uns ist, glaube ich, beiden völlig bewusst, dass das eine völlig andere Form von einer Krisensituation ist, als wenn ich als Erster zu einem Verkehrsunfall dazu fahre, als wenn ich nach Hause komme und ich finde meinen Partner verstorben auf. Das ist uns, glaube ich, vollkommen klar. Aber die Reaktionen, die sind eben die gleichen und Krise, und das finde ich wird hier nochmal so krass deutlich, ist so super subjektiv, weil ich bin mir sicher, es hätte auch am gleichen Flughafen zur gleichen Zeit, gab es bestimmt auch Leute, die gesagt haben, geil, was Besseres kann mir ja gar nicht passieren, bleibe ich halt hier, die mag es gegeben haben. Aber, und das ist eben genau, was du gesagt hast, da waren junge Frauen, die geweint haben. Da sieht man dann schon auch mal, was das auch macht, ne, mit den Leuten und wie dramatisch sowas plötzlich auch werden kann, wo wir jetzt oder auch ich so mit diesem Abstand und mit diesem Folgentitel ja schon so andeuten, hä, ist doch total cool. Aber es ist nicht cool, wenn du in dieser Situation bist. Es ist nicht cool. Und das ist so, finde ich, extrem wichtig auch zu verstehen, dass das, was für dich eine Krise ist, wo ich dann dastehe und denke, was ist denn mit ihr los? Für mich keine sein muss, aber umgekehrt halt genauso, ne? Das, was für mich total schlimm ist, für dich überhaupt nicht bedeutsam ist. Und das, finde ich, muss man sich immer wieder bewusst machen, dass das ganz, ganz subjektiv ist und dass das Schlechteste, was wir tun können, ist, das zu bewerten und zu sagen, naja, Mona, also jetzt stell dich mal nicht so an, jetzt bist du da halt noch 4 Wochen, fliegst halt 4 Wochen später zurück, weil das hilft niemandem weiter in so einer Situation.
Nee, das ist auf jeden Fall richtig. Also ich meine, man hätte ja auch denken können, hey, free Visa. So.
Ja, natürlich, also, klar, auf jeden Fall.
Ich habe auch mal irgendwen getroffen, der hat es gefeiert. Also wenn man da jetzt irgendwie geplant hatte, ein Jahr zu bleiben oder so, vielleicht wäre ich dann auch anders damit umgegangen. Also ich glaube, das ist vielleicht auch wichtig jetzt bei deiner Einordnung der Situation auch mit zu berücksichtigen, diesen Blickwinkel. Kommt auch immer auf die aktuelle Situation an, vielleicht auch die Erwartungshaltung, mit der du dann auch rangehst an die ganze Geschichte und dass du oder jedes Individuum auch unabhängig oder anders einfach auf gewisse Situationen reagiert, je nachdem, was man sich vorher so gedacht hat, wie das vielleicht ablaufen wird.
Ja. Kannst du es für uns nochmal einordnen? Also als du jetzt diesen Flug gebucht hattest von den 3 Wochen, wo sind wir ungefähr in deinem Urlaub? Sind wir 2 Tage, bevor der Rückflug stattgefunden hätte oder sind wir schon deutlich früher?
Also ich hatte einen Flug schon mal verschoben gehabt. Mhm. Also mir wurde ja dann klar, okay, ich glaube, ich kann jetzt nicht die ganze Zeit hier bleiben.
Genau, das hast du schon gesagt, du hast schon ein bisschen nach vorne verlegt.
Genau, und ich glaube jetzt, als ich den Flug gebucht hatte, das war dann so 4 Tage vielleicht, bevor ich eigentlich geflogen wäre. Aber da wusste ich, da fliegt nichts mehr. Also ich hatte ja eben schon erzählt, dass alle Länder nach und nach dicht gemacht haben. Ja. Und ich dachte, okay, scheiße, ich brauchte dann irgendwie auch nochmal das vom Außen. Das hilft mir auch manchmal, nochmal in eine Entscheidung zu treffen. Dieser Druck von außen, okay, ich kann jetzt nicht hier noch lange hin und her überlegen, sondern
aussitzen wenn ist ich hier mich
jetzt,
nicht.
Wenn ich jetzt nicht handle, dann...
Dann ist es ausgesessen. Dann brauchst du die Entscheidung nicht mehr zu treffen, dann ist sie getroffen. Ja,
genau. Also ich glaube, ich hatte dann 4 Tage, bevor ich dann geflogen bin, diesen Flug gebucht. Und 2 Tage vorher war ich schon richtig nervös. Also, weil du wusstest ja, wie gesagt, nicht, fliegt der überhaupt? Da war ich schon eigentlich nur noch am Aktualisieren und gucken, weil ich hatte dann auch noch diesen Zwischenstopp in Japan, der ging dann auch 20 Stunden. Das waren ja immer noch so viel Zeitpuffer, du wusstest halt nicht. Also ich war dann wirklich erleichtert, von Cairns nach Sydney hatte geklappt. Habe ich immer gefragt, okay, aber könnt ihr mir jetzt garantieren, dass der Flug nach Japan auch geht? Konnte keiner. Klar. Ich weiß noch, wie da eine Sicherheitsmann zu mir meinte, du bist doch Deutscher, was willst du in Japan? Ich so, ja, ich will eigentlich gar nicht nach Japan, aber das ist die einzige Möglichkeit, nach Hause zu kommen. Mhm. Und dann meinte er so, viel Glück. Also das war ja auch schon so eine krasse Situation. Viel Glück.
Gibt
also,
einem gar kein gutes Gefühl, genau. Also ist auch sowas, was du am Flughafen nicht hören möchtest, weil das finde ich ganz schlimm auch als jemand, der ja selbst fliegt auch und so. Ist ja das Letzte, was ich haben möchte, Glück. Ich möchte, dass es alles funktioniert und dafür tragt bitte alle mit dem bei, was ihr beitragen könnt.
Ja.
Also viel Glück ist gar nicht, was man hören will.
Nee, und es war auch so, ich meine, ich lache jetzt auch drüber, aber ich habe das ja alles schon ein bisschen verarbeitet. Ja. Ich hatte in der Situation natürlich Panik. Ich habe auch geweint, ich habe auch kaum was gegessen, mir ging es richtig schlecht. Also es war einfach ein ganz komisches Gefühl, was ich so auch nie wieder gespürt habe, zum Glück. Also ich klopfe auf Holz, dass das hier auch nicht nochmal passiert. Aber ich muss auch ehrlich gestehen, das ist vielleicht auch interessant für den einen oder anderen. Ich habe da schon so einen kleinen Knacks von bekommen und habe mich dann schon erstmal nicht mehr, also auch jetzt als Corona vorbei war, weiter weggetraut. Ich habe dann zum Beispiel mein Auslandssemester in Holland gemacht, weil das war ja
auch
doch...
Auch schön, wir wollen wir gar nicht abwerten an der Stelle.
Nein, aber das war dann irgendwie für mich auch klar, okay, falls irgendwie eine Krise kommt, kann ich auch noch mit dem Zug nach Hause oder irgendwie mit dem Auto, dann bist du nicht auf so ein Flugzeug angewiesen. Ja.
Im schlimmsten Fall läufst du sogar noch.
Ja, also, zur Not, glaube ich.
Ja, ja, verstehe ich total.
Ja. Ja, aber es war schon krass. Und dann auch in Japan war ich dann 20 Stunden. Ich habe mich dann noch so mit zwei...
Genau, also das heißt, das hat geklappt. So, du saßt dann es schon mal im Flugzeug, so immerhin nach Japan.
Ja, aber ich war dann auch ziemlich nervös.
Ich finde das... Boah, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich, wenn ich dem ganzen Braten schon nicht getraut hätte, ob ich den Schritt überhaupt noch gemacht hätte. Weil ich glaube, so von allem, was du erzählt hast, wären für mich persönlich die Gegebenheiten in Japan noch schlimmer gewesen. Weil da in Australien hattest du zumindest so eine Community, die du schon kanntest. Mhm. In Japan hast du zwar eine Unterkunft und
die
kannst
auch nicht
davon,
kenne.
Genau, und kannst davon ausgehen, dass die Person wahrscheinlich auch nett ist, so, sonst hätte die das nicht angeboten irgendwie so. Jetzt mal, gehen wir mal ganz naiv an die Sache ran.
Ja.
Aber du kennst die Person nicht und du kennst auch außer dieser Person gar niemanden. Das heißt, du bist komplett abhängig, komplett. So, abgesehen davon, dass du volljährig bist und ein eigenständiger Mensch, klar, aber du bist ja in einem fremden Land alleine. Das ist ja alles nicht so einfach. In Japan ja sogar noch mal mehr, weil du die Schriftzeichen nicht mal lesen kannst. Also
ja, problematisch war dann auch in der Geschichte. Das wusste ich auch überhaupt nicht. Also manchmal ist es ja auch gut, nicht alles zu wissen.
Ja, ja.
Ich kam dann gar nicht weg vom Flughafen. Also du wurdest direkt in so eine Zone geschickt, wo dann alle eigentlich potenzielle Spreader waren. Mhm. Und dann wurdest du direkt abgekapselt von den anderen und musstest dann da in so einen dritten Bereich. Das war gefühlt wie so ein, es gibt da glaube ich auch einen Kinofilm, egal, das ist schon richtig alt, dass du eigentlich keine Rechte hast. Du befindest dich in so einem Zwischenraum.
Aha.
Also du durftest noch nicht mal ins Land rein. Wie so ein Eindringling eigentlich.
Ja, ja.
Aber ja.
20 Stunden.
Und cool. Da musstest du warten.
Ja.
Ich weiß auch nicht, was passiert wäre, wäre jetzt der Flug gestrichen gewesen. Also es waren nämlich richtig viele Flüge, die auch da gestrichen wurden. Keine Ahnung. Frage ich mich bis heute, wie das dann abgelaufen wäre. Ich kann es dir nicht sagen.
Ja. 20 Stunden rum. Dann kam dein Flieger.
Ja.
Und du kamst dann Gott sei Dank zurück.
Genau. Ich hatte dann auch, also ich war ausgestattet mit Handschuhen und so einer Corona-Maske, hatte dann damals auch noch kaum jemand getragen, aber jeder war ja irgendwie auch panisch, muss ich sagen. Und dann war ich in diesem Flugzeug und das Skurrilste nach wie vor war, man saß dort dicht an dicht und dann kurz bevor wir in Frankfurt angekommen waren, hieß es dann so, jetzt bitte 3 Meter Abstand halten zu eurem Sitznachbarn.
Im so, Flugzeug.
Wo du dir dachtest, was ist das denn?
Ja, ja.
Aber ich war einfach nur glücklich, als ich dann diesen deutschen Boden betreten habe und dann mit dem ICE weiter Richtung Köln gefahren bin. Aber das war schon alles ziemlich verrückt.
Ja, also ich finde das echt auch nochmal so, also wem willst du da einen Vorwurf machen? Das wusste ja keiner besser, ne? Und natürlich achtest du dann eben auf diese 3 Meter und so weiter und versuchst eben alles Mögliche zu tun, um diese weitere Ausbreitung zu verhindern. Aber wenn man das so hört, wirkt es natürlich jetzt umso absurder, dass man dann sagt, naja, okay, wie lang fliegt man von Tokio? 12 Stunden, 13 Stunden, so hätte ich jetzt geschätzt. Und dann plötzlich musst du den Abstand einhalten. Aber nichtsdestotrotz ist es ja sinnvoll gewesen. Und ich kann total nachvollziehen, wie erleichtert man, glaube ich, ist, wenn man dann weiß, es ist jetzt irgendwie gut gegangen und man ist da mit einem halbwegs blauen Auge nochmal davon gekommen. Vor allem, weil du das 2 Tage vorher ja einfach gar nicht ahnen konntest, weil du einfach nicht wusstest, wie lang zieht sich das hier weiter und geht es alles gut oder bleibst du in Australien im Zweifel?
So. Ja, das stimmt. Krass war auch, ich hatte dann beobachtet, weil du hattest ja eben gefragt, wie streng die Australier damals schon waren. Und ich glaube, an dem Tag, wo ich geflogen bin, das war entweder der letzte Tag oder der vorletzte Tag vor dem internationalen Flugstopp. Und da hatte ich einen beobachtet.
Ja. Das ist ja wirklich so, ja, okay.
Ich hatte dann einen Mann beobachtet, der hatte einen australischen Pass, war aber eigentlich Portugiese. Und der hat richtig diskutiert, weil eigentlich haben die Australier dann auch verboten, dass Australier aus ihrem Land rauskommen. Mhm. Und der musste dann wirklich lange diskutieren, bis er dann mitfliegen konnte. Den hatte ich dann in Japan nochmal gesehen, war überrascht, dass der noch raus konnte. Aber ich glaube, das war mit einer der letzten Möglichkeiten, da wegzukommen.
Aus Australien?
Ja. Aus dem Paradies, wie du so in deinem Titel gesagt hast.
Das ist, ich finde diesen Folgentitel irgendwie deshalb so interessant, weil das ja für viele so ein Traumurlaubsziel ist. Und das ist natürlich, da könntest du jetzt wahrscheinlich auch ganz viele andere Länder nennen. Albanien ist da wahrscheinlich auch ein Paradies und Rumänien ist ein Paradies und die Alpen sind ein Paradies irgendwie. Und das Ganze kriegt aber so eine Schattenseite, wenn plötzlich was passiert. Und das muss jetzt gar nicht Corona sein, sondern das können ja Krisen aller Art sein, die du halt da vor Ort erlebst. Und plötzlich ist das, was andere als Paradies bezeichnen, alles andere als ein Paradies. Und es kann sich so schnell ändern und du hast nicht den geringsten Einfluss darauf. Und was mich da jetzt noch interessieren würde, Mona, ist mit dem Wissen von heute. Würdest du Entscheidungen anders treffen heute? Wenn du jetzt nochmal in der Situation wärst, genau gleiche Voraussetzungen, würdest du schneller fliegen und sagen, nee, ich lasse mich da nicht mehr drauf ein? Du hast ja schon gesagt, so ein bisschen Knacks hast du davon behalten. Es hat schon was mit dir gemacht.
Nein. Also ich würde es, glaube ich, trotzdem nicht ändern, weil es ist ja irgendwie alles gut gegangen. Mhm. Deswegen würde ich es genauso nochmal machen. Ich würde auch wieder hinfliegen. Mhm. Manche würden das naiv bezeichnen, aber ja.
Gab es so einen Moment, wo du dich mal komplett handlungsunfähig gefühlt hast? Also wo du wirklich dastandest und gedacht hast, keine Ahnung, ich bin gerade absolut nicht mehr in der Lage, hier irgendwas zu machen?
Also es war schon so, als ich am Hin- und Herüberlegen war, ob ich diesen Flug buche. Da war ich wirklich sehr hin- und hergerissen und fast handlungsunfähig, wo ich eher in dem Moment von außen die ganze Zeit Ratschläge bekommen habe und gar nicht richtig für mich einordnen konnte, was möchte ich. Also das war vielleicht der Moment.
Diese Ratschläge von außen, hast du die als hilfreich erlebt?
Also ich bin halt schon ein Mensch, dass ich dabei besser denken kann, wenn ich verschiedene Positionen bekomme. Aber sie haben mich natürlich auch verunsichert, vor allen Dingen, weil diese Ratschläge auch ungefragt kamen und auch in Momenten, wo ich dann auch den Flug gebucht habe. Also das hat mir dann ja auch nichts mehr gebracht. Mhm. Klar, okay, ich hätte auch nicht fliegen können, auch obwohl ich das Ticket hatte. Aber diese Ratschläge fand ich dann nicht so hilfreich, mir dann zu sagen, flieg doch nicht nach Japan. Mhm. Weil da hatte ich ja den Flug schon gebucht und da hatte ich schon eine Entscheidung getroffen und die Ratschläge danach fand ich dann nicht so hilfreich tatsächlich.
Das finde ich nochmal so wirklich, wirklich wichtig, weil die Leute, die dir diese Tipps gegeben haben, haben es ja alle gut gemeint. Da wollte ja niemand dich irgendwie zusätzlich verunsichern. Aber das ist, glaube ich, ein Perspektivwechsel, den man wirklich schaffen muss, wenn man mit Menschen in einer Krisensituation arbeitet und nicht mal arbeitet, sondern wenn man ihnen begegnet, Freunden, Verwandten, wem auch immer. Weil natürlich für mich ist es jetzt, ich stelle mir einfach vor, ich bin deine Gastmutter, dein Gastvater. Für mich ist es ganz anders. Ich bin nicht in dieser Situation und natürlich kann ich mit meinen schlauen Tipps da, die alle rational begründet sein mögen, versuchen, dir irgendwie weiterzuhelfen. Aber du bist in einer anderen Situation und das darf man einfach nicht vergessen. Und da darf man auch nicht vergessen, dass ich mich nicht wundern darf, warum manche Sachen bei dir nicht ankommen. Warum stellt sie sich jetzt so an? Ich rede doch nur mit ihr und sage ihr, bleib doch lieber hier, als nach Japan zu fliegen. Und es kommt aber für dich ja völlig anders an und du bist einfach in einer Ausnahmesituation. Und das darf man dabei, glaube ich, einfach nie vergessen.
Das hast du sehr schön gesagt. Das ist doch vielleicht ein guter Abschluss. Oder?
du bist der erste Gast, der hier selbst abmoderiert. Aber ich finde das auch.
Gut.
Musst du auf die Toilette, oder?
Nein.
Das ist ein guter Abschluss, ja. Hey, vielen, vielen Dank, dass du diese Geschichte mitgebracht hast, die irgendwie so ganz anders ist als die Geschichten, die wir üblicherweise behandeln und die mir, und das sage ich aber an der Stelle nochmal, persönlich sehr, sehr wichtig ist, weil ich finde, es gibt einfach nochmal eine andere Perspektive, die man häufig nicht einnimmt, die auch nicht so leicht einzunehmen ist. Und deswegen vielen, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, die hier zu erzählen.
Sehr gerne. Ja, und es ist ja auch so, aus Krisen lernt man ja immer. Also Krisen prägen einen ja auch.
Ja, und im Nachgang zur Folge hat Mona mir irgendwann nochmal eine WhatsApp-Nachricht geschrieben und mir gesagt, dass sie sich ärgert, dass sie mich in der Folge selbst nicht gefragt hat, was ich eigentlich gemacht hätte, wenn sie mich in dieser Situation angerufen hätte. Und ich finde diese Frage wirklich wahnsinnig spannend und möchte sie deshalb zum Ende dieser Folge gerne noch beantworten. Was, glaube ich, in der eigentlichen Folge nämlich schon klar geworden ist, ist, dass all die gut gemeinten Ratschläge, wie Mona sich hätte verhalten sollen, sie selbst als ganz wenig hilfreich empfunden hat. Das sagt sie in der Folge auch. Und das ist, glaube ich, wirklich ganz, ganz wichtig zu verstehen. Die schlechte Nachricht ist nämlich, ich kann in so einer Situation keinen Methodenkoffer öffnen und aus dem einfach irgendwas rausholen, was ich brauche, weil es eben für genau diese Situationen überhaupt kein Standardrezept gibt. Und ich glaube, dass es vollkommen normal ist. Die allermeisten Menschen wollen ja in so einer Situation, also wir stellen uns nochmal vor, Mona steht am Flughafen, ein Flug nach dem anderen wird gecancelt und sie ruft uns an. Und die allermeisten Menschen versuchen natürlich jetzt irgendwie schnell und lösungsorientiert zu sein. Wir haben ja das wahnsinnige Bedürfnis, Mona helfen zu wollen in der Situation. Also sagen wir dann relativ schnell so Sachen, die natürlich naheliegend sind, wie: Hast du schon geschaut, ob dieser oder jener Flug geht? Hast du dieses oder jenes schon ausprobiert? Oder mach doch einfach mal dieses oder jenes. Und wir selbst haben in genau dieser Situation, dass wir jetzt was beitragen müssten, um Monas Situation zu verbessern. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, ist das ziemlich schwer, weil in dieser Situation können wir diese Situation nicht wirklich verbessern. Denn zuallererst müssen wir mal, glaube ich, akzeptieren, dass Mona in einer wirklich beschissenen Lage ist, die sich jetzt gar nicht so einfach lösen lässt. Und wir müssen eigentlich auch ehrlich sein und können eigentlich auch davon ausgehen, dass Mona zumindest diese naheliegenden Sachen wahrscheinlich alle schon ausprobiert hat. Also beispielsweise nach alternativen Flügen gesucht, beispielsweise mit Leuten vor Ort gesprochen. So diese ganze naheliegende Tipps, die braucht sie nicht, denn das hat sie wahrscheinlich alles schon ausprobiert. Und es soll jetzt absolut nicht bedeuten, dass wir in so einer Situation nicht möglicherweise doch diesen einen wahnsinnig guten Einfall haben, der Mona am Ende hilft. Das kann schon absolut sein. Aber in diesem Moment, wenn Mona uns in dieser Situation anruft, geht's aus meiner Sicht um was ganz, ganz anderes. Wenn Mona mich also in dieser Situation jetzt angerufen hätte, dann hätte ich ehrlicherweise schlicht versucht, die Situation mit ihr gemeinsam auszuhalten. Und auch da ist klar, das ist am Telefon natürlich wesentlich schwerer, als wenn man sich gegenüber sitzt oder zumindest irgendwie in der Nähe ist. Ich hätte also wahrscheinlich Sachen gefragt wie, was ihr gerade am meisten Sorgen macht, ob sie gerade irgendwo in der Nähe jemandem hat, mit dem sie vor Ort sprechen kann. Ich hätte gefragt, wie es ihr geht, ehrlich gefragt, wie es ihr geht, weil das die Situation beschissen ist, ist mir natürlich klar. Und ich hätte wahrscheinlich letztlich, so gut es geht, versucht, diese Situation gemeinsam mit ihr am Telefon auszuhalten. Und das finde ich wirklich, wirklich wichtig. Denn ihr könnt in so einer Situation am Telefon nicht wahnsinnig viel tun. Und permanente Lösungsideen oder gute Ratschläge sind deutlich weniger hilfreich, als wenn ihr einfach nur für die Person am anderen Ende der Leitung da seid. Das gilt natürlich gleichermaßen, wenn eine Freundin oder ein Freund euch anruft und sagt, mein Partner, meine Partnerin hat mich gerade verlassen. Das gilt in gleichem Maße auch, wenn jemand euch anruft und sagt, ich bin gerade gekündigt worden. Diese ganzen Lösungsvorschläge, diese ganzen Lösungsideen, die wir alle wahnsinnig gut meinen, sind super wenig hilfreich. Viel hilfreicher ist es, in so einer Situation einfach Präsenz zu zeigen. Das könnt ihr auch alles super gerne mal ausprobieren, wenn sich so eine Situation ergibt, wobei ich hoffe, dass sie sich nicht ergibt. Aber dann probiert das gerne mal aus, denn unsere Präsenz, unsere Anwesenheit und unser bloßes Dasein sind manchmal so viel mehr wert als der beste gut gemeinte Tipp. So, jetzt aber genug für heute. Vielen Dank, dass ihr in die aktuelle Folge von Und plötzlich Krise reingehört habt. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, wenn ihr teilt, wenn ihr abonniert, wenn ihr die Glocke bei Spotify aktiviert und natürlich auch, wenn ihr bei Instagram folgt. Und umso mehr freue ich mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut.